Amen. Es ist mir eine ganz große Freude, zwei ganz besondere Mitglieder unserer Gemeinde hier willkommen zu heißen. Alle in der Gemeinde sind wichtig und toll und das jetzt nicht falsch verstehen, aber wir haben ein Ehepaar, die als Missionare in Südafrika unterwegs sind. Einmal Justine und Marco. Ich bitte euch jetzt mal nach vorne zu kommen, weil ihr werdet uns jetzt einiges erzählen. Herzlich willkommen, ein großer Applaus. Marco und Justine werden uns gleich einiges erzählen. Justine wird die Predigt halten. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Und ich möchte zu Beginn noch beten für den Bericht und für die Predigt. Jesus, ich danke dir für Marco und Justine. Ich danke dir für ihre Kinder. Ich danke dir dafür, dass du sie schon so viele Jahre in Südafrika gebraucht hast für dein Königreich. Ich danke dir dafür, dass du ja sie in unsere Gemeinde gebracht hast, dass wir mit ihnen auch im Geist unterwegs sein können, dass wir uns jetzt heute auch live und in Farbe sehen können, dass wir uns treffen können. Danke dir für all die guten Begegnungen. Und ich bitte dich, dass du jetzt ihre Worte gebrauchst, dass es Meilensteine werden im Leben unserer Gemeinde, dass es so Bricken werden, dass es so Eckpfeiler werden. Und dass es auch im Leben von einzelnen Menschen, die heute das vielleicht hier im Raum hören oder die das dann auf Video sehen, dass es einen Unterschied macht im Leben. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen, Heiliger Geist. Amen. Amen.
Jetzt an? Ja. Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ja, danke Jan, dass du uns so ja ehrenswert empfangen hast oder ihr uns als Gemeinde so ja mit Ehre empfangen habt. Das ist für uns ein Riesensegen, heute Morgen hier zu sein. Ich muss mich kurz halten, weil meine Frau heute Morgen predigt. Aber ich denke mir, das ist die Chance auch für uns, euch ein wenig zu erzählen, wofür ihr die letzten Monate, die letzten anderthalb Jahre oder vielleicht einige von euch für Jahre gebetet haben, was wir erleben dürfen. Und das ist das, was uns verbindet. Und bevor ich anfange, ich habe das gerade im Lobpreis so auf dem Herzen gehabt. Wir haben gerade die Katastrophen gesehen und wir haben gerade auch gesehen, ja, es gibt Sachen, die Herausforderungen, die auf der ganzen Welt sind. Sogar der Schnutenpulli, wie Jan ihn genannt hat. Es sind Sachen, die uns verbinden. Einige Sachen sind angenehm und andere Sachen sind unangenehm. Aber egal, wo wir gerade auf der Welt sitzen, wir sitzen im gleichen Boot. Ob ich in Südafrika bin, ob ich in Deutschland bin, ob ich in Amerika bin, wo ich bin, wir sitzen im gleichen Boot. Es sieht überall anders aus, aber wir sitzen im gleichen Boot. Und für mich ist eine Sache, das war das, wo wir ins Flugzeug gestiegen sind, vor ein paar Wochen in einer Nacht- und Nebelaktion und hier nach Deutschland gekommen sind, weil wir die Möglichkeit gesehen haben, euch zu sehen, unsere Freunde zu sehen, Familie. Ganz wichtig, ich habe zu Justine gesagt, das Einzige, was mir wichtig ist, lass uns nicht auf das schauen, was uns trennt, lass uns schauen auf das, was uns verbindet. Und wenn wir zu Menschen gehen, wir gucken, was verbindet uns. Und ja, es kamen viele Herausforderungen und viele Leute haben versucht, die Sachen zu finden, die uns gerade nicht so verbinden. Aber wir haben gesagt, hey, die Zeit ist viel zu kostbar, in der wir gerade sind. Die Zeit ist viel zu kostbar, sich um all die Sachen zu kümmern, die uns trennen. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, lasst uns alle zusammen darauf schauen, was uns verbindet. Lasst uns gucken auf die Menschen, die gerade da diese Flutaufnahmen, lasst uns gucken, was können wir zusammen machen, wie können wir diesen Menschen helfen. Und das Helfen verbindet auch. Und für die heute Morgen, für euch, und das möchte ich nochmal heute aussprechen, vor der Predigt, ich möchte euch heute Morgen ermutigen, durch die Zeit hindurch nicht auf Justine oder auf mich zu gucken, nicht auf Hosa, auf dieses tolle Logo, was übrigens gerade neu in die Entwicklung gegangen ist, sondern lasst uns gucken, was dahinter steht. Und das ist Jesus und das verbindet uns. Und wo du heute Morgen vielleicht stehst in deinem Leben und du hast vielleicht Jesus noch nicht als Herrn deines Lebens angenommen. Ja, schau dir die Bilder an, hör dir die Predigt an, hör an, was hier gesagt wird. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dir auch einfach anhörst, was Gott zu dir sagen möchte. Und vielleicht möchte er heute Morgen dir die Möglichkeit geben, den Schritt nach vorne zu gehen und sagen, ey, ich möchte heute ganze Sache machen. Und dass du dann mitsehen kannst, Angst geht und ich bin bei Jesus und ich brauche mir keine Angst, keine Gedanken machen, was mit meinem Leben passiert, weil ich Jesus in meinem Herzen habe. Und das ist mir wirklich auf den Herzen für alle euch heute Morgen. Und auch die, die irgendwo auf der Welt gerade zugucken. Genau, ich muss nach vorne gucken, sagt der Dirk. Noch weiter nach links, ja. Wichtig, auch für euch da am Bildschirm zu Hause. Das ist eure Chance, auch für euch zu sagen, ich mache ganze Sache mit Jesus und ich nehme ihn als Herrn meines Lebens an. Ja, ihr seht hier ein bisschen Das ist unsere Familie, die laufen hier irgendwo im Gebäude rum, die Kinder sind gerade oben. Wir sind seit über 17 Jahren jetzt in Südafrika oder fast 17 Jahre. Ich muss immer die Zeiten, die sind immer ein bisschen so durcheinander bei mir. Gefühlt fühle ich, mein Leben ist dort und wir sind dort zu Hause. Das sind meine tollen Kinder, Leon, Naomi und Noah und meine tolle Frau, die gleich predigen wird. Ja, ich sehe so ein bisschen schwach, der Dirk, genau. Ja, für die, die uns kennen, wir sind vor vielen Jahren angefangen in Südafrika auf den Straßen, haben dann eine Arbeit gemacht, unter Behindertenkindern haben wir mitgearbeitet für viele Jahre. Und wir dürfen sagen, seit letztem Jahres haben wir dieses Projekt komplett, das Projekt, diese Arbeit abschließen können, indem wir sie übergeben haben. Sie ist jetzt alleine eine eigenständige Arbeit in Südafrika. Die Leute arbeiten komplett unabhängig von HOSA, von unserem Verein, von uns als Missionaren. Das Geld kommt sogar aus Südafrika, was immer ein Riesenfaktor ist. Wo kommen die Gelder her, fragen die Leute. Und wir möchten einfach euch Danke sagen, dass ihr auch mit uns in Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen unsicher war, gesagt habt, oh, meinst du, Marco, dass das wirklich was wird? Meinst du, Justine, dass ihr das wirklich hinkriegt, dass aus diesem Container wirklich etwas wird? Heute sind dort ja 35 Angestellte, es sind 60 Kinder dort, den Leuten geht's gut. Keines dieser Kinder hat in der kompletten Corona-Zeit Covid bekommen. Keiner der Mitarbeiter ist in dieser Zeit krank geworden. Und ich sehe das als ein Riesenwunder an. Das sind schwerstbehinderte Kinder und die Leute, die leben in den Townships. Und wir sind sehr, sehr gesegnet, das erleben zu dürfen. Ich bin selber noch sehr oft da mit meiner Frau und auch alleine, weil ich einfach diese Menschen dort liebe. Und die Kinder, das sind meine Kinder. Die kann man nicht einfach vergessen. Das ist ein Traum, das zu sehen, was Gott dort getan hat. Und das ist ja unser neuer Platz in Sevendelaan. Habt ihr auch schon viel rüber gehört? Wir haben Weihnachtsaktionen dort gestartet, hier von der Gemeinde aus. Auch vielen Dank an Herz gemacht, an all die Leute, die sich so eingebracht haben. Ein riesen Segen. Diese Arbeit fing sehr klein an. Mittlerweile ist es sehr groß geworden. Wir haben andere Townships mit eingenommen, außer diesem Township. Und in diesen nächsten zwei Wochen, nur drei Wochen, die wir noch hier sind, aber der nächsten zwei Wochen werde ich Leute in ganz Deutschland treffen, die Gott auf interessante, super tolle Art und Weise zu uns gebracht hat. Da sind Leute bei, die in strategischen, ganz in großen Unternehmen, in strategischer Planung dabei sind. Das sind finanzstarke Leute, die sagen, Marco, sag uns, wo können wir helfen? Und wir beten, dass mit diesen Menschen zusammen und mit den ganzen Betern auf der ganzen Welt, dass wir echt einen riesen Unterschied dort machen können in den Townships und besonders in dem, wo wir zurzeit tätig sind. Das ist der Hope Center, von dem ihr auch viele von euch gehört haben. Das Gebäude sieht sehr klein aus, im Vergleich zu dieser Gemeinde hier, sehr klein. Vielleicht füllt das ungefähr die Größe dieses Gottesdienstraums aus mit den verschiedenen Räumen. Aber in diesen, das ist wirklich wie so eine riesen Waschmaschine, was da passiert, was da durchgeht am Tag an Menschen, an Kindern, an Jugendlichen. Wir haben die verschiedensten Programme dort, wo die Kinder zum Kindergarten gehen. Das sind 45 Kinder, die jeden Morgen treu zum Kindergarten kommen, mal mehr, mal weniger natürlich durch die Zeiten hindurch, die wir sind. Dann haben wir Jugendarbeit, wir haben dort viele Jugendliche, die dort betreut werden. Wir haben morgens Programme für die, die nicht zur Schule gehen können, weil sie nicht möglich ist, weil die Eltern drogenabhängig sind oder in anderen Sachen tätig sind, dass die Kinder keine Chance haben, in irgendeiner Art und Weise zur Schule zu gehen. Einige sind rausgeflogen, weil sie so viel Mist gemacht haben. Andere sind lernbehindert, für die müssen wir Plätze suchen. Wir haben dort heutzutage Sozialarbeiter, wir haben Ergotherapeuten, verschiedene Therapeuten, die dort unterwegs sind und diesen Kindern helfen. Meine Frau und ich, wir sind sehr stark in der Männer- und der Frauenarbeit tätig und natürlich in dem Overall-Management, also alles, was dazugehört. Sehen, dass genug Essen auf dem Tisch ist, ist ein großer Faktor, dass die Kinder genug zu essen bekommen, die Jugendlichen in unserem Programm. Ja, und wir sind sehr dankbar auch, dass wir das erleben dürfen, wie Gott dort wirklich Menschen verändert und auch wirklich Menschen verändert und ganze Communities transformiert. Ja, ich muss so ein bisschen gucken, das so schlecht zu erkennen. Genau, das sind die tollen Menschen, die wir treffen jeden Tag, die in den Townships sind, die wir lieben, die wir auf dem Herzen haben, mit denen wir unterwegs sind. Und wir sehen uns als Kanäle, durch die Gottes Liebe fließen kann, in verschiedener Art. Manchmal ist es eine Umarmung, manchmal ist es praktische Hilfe, besonders durch die Corona-Zeit hindurch. Ich weiß nicht, ob das nächste Programmbild zeigt. Ja, das ist nochmal unsere Männerarbeit, ganz wichtig. Männerarbeit, das ist so mein Team, mit denen ich unterwegs bin. Diese Männer, die ihr da seht, das sind alles viele Drogendealer, Gangster, also aus dem übelsten Milieu, die krassesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Wahrscheinlich werden die alle in Kloppenburg, da wo Jan ab und zu im Dienst unterwegs ist, im Gefängnis, oder sie waren mindestens mal einmal alle dort. Und ich kann euch eins sagen, für viele, für die war die einzige Antwort, ihr Leben zu verändern, war Jesus. Und das haben sie gemacht. Sie haben Jesus als Herrn ihres Lebens angenommen. Und ja, heute darf ich sagen, das ist Ricky. Ricky ist meine rechte Hand. Er war der Leiter der Gangs in unserem Township. Er war derjenige, der ja dafür gesorgt hat, dass viel Unheil passiert ist in Zirvendelan. Wo nachdem er dann Jesus als Herrn seines Lebens angenommen hat, hat er zu mir gesagt, Marco, ich möchte mein Leben ändern. Ich habe es nicht geglaubt. Ich wollte ihn auch gar nicht so in meiner Nähe haben, weil er so viel Unfug gemacht hat und so viel Unheil gestiftet hat und so viel Menschen wirklich, wirklich wehgetan hat. Gott hat ihn da rausgeholt und heute ist er ja meine rechte Hand. Er fährt unsere Autos, er fährt gerade sogar mein eigenes Auto, während wir hier sind. Er hat unsere Kreditkarten, er kauft ein, er managt den Hope Center. Und es ist ein Riesenwunder für mich. Und er ist mein Freund. Also viele von euch denken vielleicht, ja, man kann ja auch nicht mit diesen Menschen so Freund sein. Das sind ja dann auch die Menschen, die im Township sind oder die Projekte. Ricky ist mein bester Freund. Mit dem unterhalte ich mich über alles. Wir beten füreinander. Er fühlt, wenn was bei mir nicht stimmt. Ich fühle, wenn was bei ihm nicht stimmt. Und wir sind richtig, richtig gute Freunde. Und eigentlich sollte er hier sein mit mir heute. Aber die Covid-Regeln haben es zurzeit noch nicht zugelassen. Aber wir glauben, dass auch bald dort was möglich ist. Und hoffentlich, dass wir im Oktober hier stehen dürfen. Aber wie gesagt, man muss immer gucken, was sich in den nächsten Monaten entwickelt. Genau, von dem Garten habt ihr auch wahrscheinlich viel gehört. Hier wurde auch mal Pesto verkauft, glaube ich. Wir haben so ein Aquaponics-Gartensystem, wo wir uns versorgen mit Fischen, mit Pesto, das wir selber produzieren aus Basilikum und Anbau, Pflanzen, Tomaten, alles, was man braucht, um gesunde Nahrung zu schaffen für unsere Menschen dort vor Ort. Ja, und so sah das dann aus. Wahrscheinlich fragen einige, wie war das denn in der Corona-Zeit? So sah es aus. Zwei, dreimal am Tag kamen die Kinder und Familien so zusammen. Und richtig gut, die haben es wirklich eingehalten, wie ihr seht, sozialer Abstand. Und dann haben wir Nahrung verteilt und wir konnten das über einige Monate machen. Wir hatten sogar ein riesen Camp an Obdachlosen, das wurde neben uns angesiedelt mit über 2.500 Leuten, die dort auf einmal auf engstem Raum zusammengefercht wurden. Und wir konnten einfach ein Segen sein und Gottes Liebe zu den Menschen bringen. Ja, und ich habe meiner Frau versprochen, ich halte mich kurz, das ist so schwer. Ich für die, die es ja nachher noch mehr Interesse haben, der Verein HOSA, der ist hier am Dehlweg registriert. Wir sind mit HOSA unterwegs. Ganz viele Vorstandsmitglieder und Mitglieder sind hier heute Morgen im Raum. Ich glaube sogar alle. Haben wir auch noch nicht gehabt, dass wir alle so zusammengekommen sind. Auch die Neuen sind heute Morgen alle dabei. Wenn ihr mehr Interesse habt an HOSA, an dem Verein, könnt ihr den Ingo und Jürgen und ich will jetzt keine Namen, das muss ich alle nennen. Also alle, ihr wisst, wer die Leute sind, sprecht sie an, redet mit ihnen. Und wir sind gleich auch noch da für euch. Wir können uns draußen auf eine Tasse Kaffee treffen. Und draußen gibt es auch noch diese Jahresreport. Das sind echt ganz tolle Bücher geworden. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen und euch auch ein bisschen mehr durchlesen, was wir so... Ja, wie wir so unterwegs sind, genau. Schatz, ich hab dich.
Das musst du mitnehmen. Ja, der einzige Grund, warum er sich kurz halten muss, ist, weil es mir auch so schwer fällt. Dann nehme ich mir das hier mit. Ja, das Thema in der FCG im Moment ist, wo ist Gott? Und wir haben... das als Predigtreihe und letzte Woche hat der Jan darüber gesprochen, wo ist Gott in der Gemeinschaft? Und weil wir ja da sind, heißt es dann ja sofort, wo ist Gott in der Mission? Das passt dann ja. Und ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Wo ist Gott zu finden? Das ist eine Urfrage, die die Menschen sich so stellen, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Aber wenn wir hier heute weggehen oder wenn ihr hier heute alle weggeht und nur darüber hört, was Gott in der Mission weit, weit weg tut, dann bringt euch das allen nichts und dann wäre das eine Zeitverschwendung. Von daher müssen wir darüber sprechen, was ist eigentlich Mission und das ein bisschen nahbarer machen. Denn ich glaube, das Erste, woran Menschen denken, ist, wenn sie an Mission oder Missionare denken, da denken sie an einen Ort. Es kommt direkt so eine Weltkarte vor die Augen. Die meisten denken irgendwie an Afrika gleich direkt. Es ist irgendwie so ein weit entfernter Ort, der meistens nicht sich innerhalb der Grenzen Deutschlands befindet. Dabei bedeutet das Wort Mission eigentlich nur Auftrag oder Amt, eine Berufung, eine Sendung oder eine Bestimmung, auch eine Aufgabe. Wenn man sagt, man hat eine Mission, ist es im christlichen Sinne eigentlich fast genau das Gleiche wie in Berufssinne zum Beispiel in einem Betrieb. Jeder Betrieb hat ein Mission Statement. Man mag es vielleicht Leitbild nennen. Wir haben gerade bei HOSA sind wir da durchgegangen über mehrere Wochen, um unsere Mission besser zu definieren. Und letztendlich hat jeder von uns diesen Auftrag. Mission ist also gar kein Ort, sondern es handelt sich um etwas, was wir alle stets mit uns tragen. Und als ich darüber nachgedacht habe, wie wir hier alle irgendwie gleichgestellt werden irgendwie und wie Marco und ich irgendwie nicht so als die Missionare auf dieser Ebene stehen, das mögen wir nämlich nicht so gerne, kam mir das Bild einer Matroschka. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine russische Holzpuppe. Das sind diese Kolleginnen, die so ineinander stecken. Das kennt ihr sicherlich. Ich habe alle meine russischen Freunde gefragt, ob sie mir eine leihen könnten. Keiner hat eine zu Hause. Ich weiß auch nicht. Aber auf alle Fälle gibt es sie jetzt als Bild. Die Mission oder das, was wir sehen, wer wo steht, also zum Beispiel bei mir, wenn ihr mich anschaut, denkt ihr, ja, das ist die Justine, die arbeitet in Südafrika als Missionarin. Das wäre meine äußerste Matroschka sozusagen. Das ist das, was man zuallererst sieht. Das ist auch so das, was man im Smalltalk meistens irgendwie dann direkt bespricht. Ja, wo kommst du her? Was arbeitest du so? Dann redet man ein bisschen mehr. Was machst du denn in deinem Job? Das wäre dann vielleicht die zweite Schicht. In meinem Fall ist es, dass ich halt nicht nur in Südafrika, sondern speziell in Kapstadt lebe und arbeite im Hope Center bei Hands and Feet. Das ist unsere Partnerorganisation. Und dort mache ich in Schritt 3 die Frauenarbeit mit. Und wenn man jetzt weiter gucken würde, dann würde man über mein persönliches Mission Statement oder meine persönliche Mission sprechen, dass ich es auf dem Herzen habe, Menschen, die im Chaos stecken, die in Ungewissheit sind, die nicht voraus wissen, wie es weitergeht, ihnen Shalom zu bringen, also Frieden, Ordnung und ein Ziel und eine Zukunft. Aber letztendlich landen wir alle bei der allerkleinsten Puppe, bei dem Kern, die man nicht mehr auseinandernehmen kann. Die ist ganz und die ist am Ende zu finden. Und das ist so der große Gleichsteller. Ihr alle fangt vielleicht in Oldenburg an oder wo auch immer ihr gerade herkommt oder wo auch immer ihr gerade von zu Hause zuguckt. Ihr arbeitet alle vielleicht woanders und da habt ihr vielleicht spezielle andere Jobs. Ihr habt Familie, Kinder oder nicht oder was auch immer. Aber am Ende, ganz am Ende, steht die Kernmission eines jeden Menschen. Ob er nun gläubig ist oder nicht, eigentlich, einige haben es vielleicht noch nicht rausgefunden. Aber die Kernmission eines jeden von uns, also der Kernauftrag, ist es, Gott zu lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Das finden wir in Lukas 10. Und dann weiter auch die Nachricht von Jesus weiterzugeben, mit anderen zu teilen und sie in ihrem Glauben zu begleiten. Den Herrn zu lieben, Gott zu lieben und andere wie uns selbst, das ist der große Gleichsteller zwischen uns allen. Das ist unser Auftrag. So wie wir hier alle sitzen, das ist unsere Mission. Wo ist Gott also? In der Mission. Wo ist er in diesem Auftrag? Er ist im Nächsten, der neben uns ist. In unserem Team im Hope Center sagen wir gerne, stop for the one. Das ist so ein Ausdruck, den haben auch die Männer sich so groß, wie es da steht, hinten auf ihre Pullover gemacht. Unsere Frauen in der Frauengruppe beschweren sich schon, dass sie keine Pullover haben, nur T-Shirts. Wir müssen immer den Männern hinterher, ich weiß auch nicht. Aber es ist ein tolles Beispiel für das Prinzip der Nächstenliebe. Oder dieses Gott zu lieben und den Menschen, der vor einem steht. Stop for the one bedeutet, halte an für den einen. Also der eine, der regelrecht in dem Moment vor dir ist. Nimm dir Zeit für diese Person. Darüber reden wir immer wieder im Team, denn wir sind über 20 Mitarbeiter, wir müssen uns organisieren, logisch. Wir arbeiten mit sehr schwierigen Menschen zusammen, die extrem viel Trauma erlebt haben, die Suchtverhalten an den Tag legen, wo Gewalt steckt in den Familien, wo Kinder vernachlässigt werden. Es ist sehr, sehr viel Chaos da. Und natürlich wollen wir relevant sein und wollen ihnen Programme bieten und wollen ihnen Unterstützung bieten. Und dafür müssen wir kommunizieren und Ziele setzen und keine Ahnung, auswerten, ob das was gebracht hat, was wir machen. Aber letztendlich, am allerletzten, am Ende des Tages, müssen wir sagen können, dass wir für den einen angehalten haben. Dass wir für den einen unsere ganzen Pläne und unsere Ziele und Termine für den Tag, diese ganzen Sachen dem einen, der vor uns saß, gedient haben. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir unsere Mission, unseren Auftrag nicht erfüllt. Und manchmal, wir haben auch so, wir nennen sie Policies, also so Sachen, Regelwerke, glaube ich. Wir haben sogar in Südafrika Regelwerke, wie wir Sachen machen. Man meint ja immer, man geht in die Mission und dann macht man einfach. Das stimmt tatsächlich nicht. Wir haben Prinzipien, wie Sachen ablaufen, zum Beispiel mit den Menschen, die in der Frauen- und Männergruppe sind, die zum Beispiel zur Reha wollen, zur Drogenrehabilitation. Und das läuft nach einem Schema F tatsächlich. Sie müssen bestimmte Sachen erfüllen, sie müssen mehrere Male zu unseren Gruppentreffen kommen, sie müssen sich mehrmals mit unseren Sozialarbeitern treffen, es wird aufgeschrieben, es wird Formulare werden ausgefüllt, sie müssen eine offizielle Überweisung haben von unserer Sozialarbeiterin zu der Rehabilitation, wo sie hingehen. Und dann gibt es aber immer noch den einen. Manchmal passt dieses Schema F nicht auf den einen. Und dann müssen wir als Team flexibel bleiben, Vertrauen haben ineinander und in den Herrn und Sachen ein bisschen drehen und wenden. Wir haben zum Beispiel eine junge Dame, Josephine, über die habe ich gestern Abend noch erzählt mit Freunden. Sie möchte unbedingt in die Reha. Sie hat aber zwei Kinder. Ihr einer Sohn ist 9 oder 10, die andere ist 16. Beide sind schon auf Drogen. Der Ältere auf heftigeren, der Jüngere raucht täglich Marihuana mit 9 oder 10. Und sie möchte aber unbedingt zur Reha. Aber wir können sie nicht schicken, weil wenn sie mit ihren zwei Söhnen zur Reha geht, die beiden haben keinen Bock da drauf, die hauen ihr nachher ab und dann ist sie auch weg. Und dann wird sie sich wahrscheinlich wieder zurückziehen und es wird wieder Jahre brauchen, bevor sie sich traut, mit uns Kontakt aufzunehmen und so weiter. Also schmeißen wir gefühlt gerade alles um für Josephine und versuchen sie, da wo sie gerade wohnt, mit ihren Kindern zu begleiten. Und sie kriegt regelmäßige Gespräche, die sie führen darf mit einem Ehepaar bei uns im Team, wo sie sich auch langsam anfängt zu öffnen. Ihre Kinder werden, ihnen wurden Therapien angeboten und verschiedene andere Sachen in einem Familienplan. Aber wir mussten uns alle irgendwie anpassen. Denn es galt halt nicht das Programm, sondern es galt der Mensch vor uns. Und das Programm hat nicht zum Menschen gepasst, also musste das Programm weg. Und der Mensch selber zählt. Stop for the one. Wir alle haben also eine Mission. Wir alle sind in der Mission. Wir alle sind in diesem Amt, in diesem Auftrag, den Nächsten zu lieben. In NRW ist das gerade im Moment ganz praktisch, ganz deutlich. Da mag es sein, dass der Name Jesus nicht fällt, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn irgendjemand selbstlos jemand anderes aus seinem Keller rauszieht und ihn in Sicherheit bringt, dass darin Gott zu finden ist. Denn das ist Liebe. Und nur aus Gott heraus kommt Liebe. Die hat sich kein anderer ausgedacht. Es gibt keine andere Quelle im Universum, die Liebe produzieren kann. Und wenn das irgendjemand auslebt, auch wenn er den Namen Jesu nie in den Mund nimmt, hat er darin eine Begegnung Gottes geschaffen. Das findet dort statt und dafür können wir unseren Mitmenschen in Nordrhein-Westfalen und Hessen danken. Wir alle haben also eine Mission, wir alle haben auch einen Alltag. Ich habe auch einen Alltag. Ich habe 3 Kinder, da ist direkt Alltag direkt mit dabei. Die kommen im Paket, das gibt's nur in einem. Auch ich habe Pläne, Verantwortung, Termine, Verpflichtungen und ich bin grundsätzlich erstmal selbstsüchtig und möchte diese Dinge erstmal durchziehen. Ich bin mehr deutsch als mein Mann gestrickt, in dem Sinne, dass ich unflexibel bin, weil ich gerne mir was zurechtlege und dann würde ich gerne, dass das genauso passiert, wie ich mir das zurechtlege. Für Montag und für Dienstag und für Mittwoch und so weiter. Mein Mann ist da ein bisschen afrikanischer und flexibler. Aber vielleicht fühlt ihr euch mit mir verbundener als mit ihm gerade im Moment. Das ist okay. Dürft ihr. Hier ist der Beweis, Schatz. Und ich merke, als ich vorbereitet habe für diese Predigt, habe ich mich gefragt, erfülle ich das überhaupt? Weil Ich erfülle das sicherlich nicht mit meiner äußersten Matroschka-Schicht. Nur weil ich jetzt in Kapstadt platziert bin als Missionar, heißt es noch lange nicht, dass ich in meinem Miteinander für den einen anhalte. Das ist nicht gleich gegeben, das ist nicht gleichgestellt. Das ist immer noch eine Entscheidung, die ich jeden Tag treffen muss. Und treffe ich sie denn? Ganz oft muss ich sagen, treffe ich sie nicht. Und zwar deswegen, das merke ich auch öfter mal, weil ich mir selbst Antworten auf drei Fragen stelle, die ich mir nur rhetorisch stelle und die Antworten direkt meine Entschuldigung sind, warum ich in dem Moment nicht meinen Plan für den Tag umschmeißen will für den einen, der vor mir steht. Und diese Fragen sind, was kostet mich das? Was kostet mich in diesem Moment diese Begegnung mit diesem Menschen? Kostet mich das jetzt gerade meine Zeit, wenn ich mir jetzt hier Zeit nehmen würde? Kostet mich das meinen guten Ruf, wenn ich etwas mache, was vielleicht die Gesellschaft nicht von mir erwartet? Kostet mich das meine Energie oder Ressourcen, Geld, Essen, was auch immer es sein mag? Die zweite Frage, die ich mir oft direkt beantworte, was habe ich eigentlich zu geben? Und vielleicht fühlt ihr euch da auch mit hinein. Was habe ich eigentlich manchmal zu geben, wenn mir jemand in Not begegnet oder wenn mir überhaupt jemand in irgendeinem Moment begegnet? Was habe ich in diesem Moment zu geben? Und auch, was ist meine Verantwortung hier? Was ist am Ende das, was ich mitschleppen muss oder mittragen muss? Und wenn ich ehrlich bin, dann beantworte ich diese Fragen, ohne sie mir richtig zu stellen. Das sieht dann so aus, das kostet mich viel zu viel. Das ist dann die erste Antwort. Viel zu viel Zeit, viel zu viel Ressourcen und sowieso habe ich da überhaupt gar keine Energie oder auch gar keinen Bock drauf und so geht gar nicht. So, mein Tag ist voll und da geht auch nichts mehr. Das muss ich sagen, tue ich manchmal. Wenn meine Kinder sagen, Mama, könnten wir nicht mal bitte dieses und jenes, oder wenn jemand an meiner Tür klingelt und bettelt, das findet vielleicht in Oldenburg nicht ganz so oft statt, bei uns ist das öfter der Fall, dann denke ich mir, oh, muss ich da jetzt ran? Das kostet mich jetzt viel zu viel Zeit. Oder wenn ich unterwegs bin und mich ein Mitarbeiter bittet und sagt, ja, wir haben jetzt irgendwie, ist jetzt jemand an die Hubcenter-Tür gekommen und die brauchen jetzt ganz dringend das und das und wir müssen schauen, dass wir meinetwegen ein Frauenhaus finden, weil diese Person ist in Gefahr. Ist mein erster Gedanke tatsächlich, da bin ich jetzt ehrlich mit euch, oh, wir haben doch jetzt ein Meeting gehabt. Dann ist es peinlich, aber es ist so, weil ich mir dann denke, wann soll ich das denn dann noch, das müssen wir dann ja nochmal haben, dieses Meeting. Das heißt, ich muss das umschmeißen, aber ich habe diese Woche gar keine Zeit mehr. Stop for the one, Justine Spalke. Das kostet mich dann vielleicht in dem Moment ein Umdisponieren, aber es ist in dem Moment wichtiger. Oder ich habe ja nichts zu geben. Was habe ich schon zu geben? Was habe ich schon einem Menschen zu geben, der in Not ist? Was kann ich schon wirklich verändern für vielleicht ein älteres Familienmitglied? Oder was kann ich in der Gemeinde tun? Oder was kann ich schon in meiner Nachbarschaft geben? Was für einen Unterschied kann ich wirklich machen? Und oft beantworten wir diese Frage eigentlich schon für uns selber und sagen, ich kann keinen Unterschied machen und ich kann nicht wirklich was geben, weil das, was ich habe, ist nicht besonders. Und ganz oft denken wir vielleicht auch, wenn wir helfen, wenn wir da sind für den anderen auf praktische Art, dann hängt uns das nachher an der Backe. Und dann ziehen alle Leute schon gleich direkt bei uns ein oder so. Das übertreibe ich in meinem Kopf dann so. Und ja, vielleicht findet ihr euch ehrlich gesagt auch in diesen Antworten oder besser gesagt in diesen Entschuldigungen wieder. Das sind die, die ich manchmal so, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, die mir durch den Kopf laufen. Wenn ich vor eine Situation gestellt werde, wo ich für den einen anhalten muss. Und das mag im Kleinen sein. Das mag auch sein, zum Beispiel, wenn mein Sohn irgendwie gefühlt eine halbe Stunde braucht, um aus dem Auto zu steigen. Und ich denke, Kind, die Geschäfte haben nicht ewig auf. So eigentlich. Dabei dauert das keine halbe Stunde. Das ist wirklich nicht so lang. Warum muss ich dieses Kind ständig so hetzen? Warum kann ich nicht einfach mal Stop for the One machen? Einfach mal tief durchatmen, die 15 Sekunden abzählen, die dieses Kind braucht, aus dem Auto zu steigen und mal eine Mutter sein, die nicht ständig irgendwie mit so einem Höllenfeuer hinter ihren Kindern her wuselt. Aber in diesen Momenten, ob es jetzt in meiner Mission, in meinem Auftrag in Südafrika ist oder bei euch im Job mit dem Chef, mit dem Kunden, mit dem Kassierer an der Kasse, um da umzudenken, brauchen wir irgendeine Art von Anker, die uns dort dann daran erinnert. Hier im Gottesdienst ist uns das allen klar. Wir sagen alle Ja und Amen und wir gehen alle weg. Und morgen früh, ja, wissen wir, was passiert. Wir vergessen es. Oder ich zumindest. Und in der Frage Stop for the One ist die Frage immer, warum? Warum soll ich denn anhalten? Und das sehen wir eigentlich im Ursprung. Es gibt 100.000 verschiedene Bibelverse, die ich euch jetzt hier hätte vorknallen können. Aber für mich ist dieser hier der allerwichtigste. In 1. Mose 1, in der Schöpfungsgeschichte schon steht, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Himmel, im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Wenn wir einem anderen Menschen begegnen, egal ob irgendwo auf einer öffentlichen Toilette oder zu Hause oder in einer Konfliktsituation, in einem Geschäftstreffen oder wie auch immer es sein mag, oder intensive Gemeinschaft mit dem Ehepartner, Streit, egal wo wir einem anderen Menschen begegnen, begegnen wir einem Ebenbild Gottes. In diesem Menschen ist allein, dass dieser Mensch geschaffen wurde, trägt dieser Mensch Gottes Ebenbild. Und somit trägt er auch Wert. Somit verdient dieser Mensch Wertschätzung, Freundlichkeit, ein offenes Ohr und Respekt. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dass wenn ich hier sitze, ihr alle und ich auch, Gott ebenbildig sind und wir Gott widerspiegeln in unserem Sein, dann verändern sich irgendwie die Antworten auf diese drei Fragen direkt. Denn wenn ich mich dann frage, was kostet mich das, dieser Person hier gerade Liebe zu zeigen? Ja, so viel kann es mich ja nicht kosten. Das ist Gottes Ebenbild, dem ich hier Liebe zeigen darf, dem ich hier Zeit schenken darf. Dann darf ich das, dann wird das zu einem Privileg. Wenn ich dann jemandem was schenken kann oder jemanden mitversorgen kann für eine Zeit, weil es da finanziell nicht gut läuft, dann wird das plötzlich zum Privileg, weil ich dem Abbild Gottes helfen darf. Und darin ist Gott zu finden. Darin ist Gott zu finden in diesem Auftrag, in dieser Mission. Da ist Gott drin. Wenn ich also dann frage, was habe ich eigentlich zu geben? Ja, alles, was ich gebe. Jedes bisschen ist ja schon so viel, wenn das hier wirklich Gottes Ebenbild ist, was vor mir sitzt. Dann nehme ich mein bisschen, was ich an Gaben habe. Und Freundlichkeit hat jeder von uns über. Manche müssen tief graben, aber wir haben alle was davon da. Und interessanterweise ist es egal, ob man in Seven and Lan mit einem komplett durchgestoneten Menschen redet, der wirklich nichts hat, der wirklich, also Hühnerhäute isst zum Mittagessen, das ist tatsächlich etwas, was Leute bei uns in Seven and Lan machen, oder mit irgendeinem superreichen Geschäftsmensch aus Berlin Innenstadt. Am Ende brauchen oder reagieren beide auf ein bisschen Freundlichkeit und ein bisschen Mitgefühl und ein offenes Ohr genau gleich, weil sie alle in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Es ist eigentlich ganz egal, was am Ende, sage ich mal, drumherum steckt um diese Person. Und dann habe ich plötzlich was zu geben. Und dann ist es ein Privileg, das geben zu dürfen. Und dann, wenn ich mir dann die Frage stelle, was ist hier meine Verantwortung, dann ist auch das plötzlich ein Privileg, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mit jemandem in ein Gespräch komme, zum Beispiel mit einem Obdachlosen, der immer an der gleichen Ecke sitzt auf dem Weg zur Arbeit. Wenn ich nie mit ihm rede, werde ich auch nie die Verantwortung haben, wieder mit ihm zu reden. Wenn ich einmal anfange, dann ist gleich schon so, oh, was mache ich dann? Dann bin ich ja reingezogen in seine Probleme oder in ihre Probleme. Aber das ist jemand, der das Abbild Gottes verkörpert. Dieser Mann oder diese Frau ist in im Ebenbild Gottes geschaffen. Und dann ist es ein Privileg, ein bisschen Verantwortung mitzutragen für diesen Menschen. Die Hände und die Füße Jesu zu sein für diesen Menschen. Und interessanterweise ist die Verantwortung auch nicht immer ganz so groß, wie man sich so schrecklich ausmalt. Wie ich gerade sagte, da müssen alle bei mir einziehen und ich muss alle die halbe Welt durchfüttern. Ist mir noch nie passiert, wenn ich Ja gesagt habe zu Stop for the One. Und interessanterweise, ihr kennt alle die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wenn man die sich durchliest, was der barmherzige Samariter am Ende wirklich getan hat, wie er für sich diese Fragen beantwortet hat. Ja, er hat Ressourcen gegeben. Ja, er hat sich Zeit genommen. Er hatte bestimmt irgendwas vor. Aber am nächsten Tag sagt er zum Gastwirt, hier ist noch ein bisschen Geld. Ich muss weiter. Okay, ich muss weiter. Aber du kümmere dich um ihn. Und wenn ich wiederkomme und ich schulde dir noch was, dann gebe ich dir das obendrauf. Er ist nicht dort wohnen geblieben und hat alles aufgegeben für diesen einen verletzten Menschen. Ja, es hat ihn ein bisschen Umstand gekostet. Ja, es hat ihn Geld und auch Zeit gekostet. Wenn er WhatsApp gehabt hätte, hätte er vielleicht ein paar Sachen umschmeißen müssen. Aber er ist immer noch seiner eigentlichen Verantwortung nachgegangen. Sein Leben ging weiter, er fuhr weiter. Und trotzdem hat er nicht den Moment verpasst oder das als Entschuldigung genutzt, um den Menschen, der vor ihm verletzt auf dem Wegesrand lag, zu ignorieren. Sondern er hat die Zeit genutzt und er hat seine Ressourcen genutzt und er hat Verantwortung übernommen, weil er diesem Menschen in dem Moment der Nächste war. Wollt ihr vielleicht hochkommen? Wenn wir also fragen, wo ist Gott in der Mission? Marco hat ein bisschen davon erzählt, wie Gott im Hope Center wirkt, wie er in den einzelnen Menschen wirkt. Aber letztendlich, wenn wir hier alle rausgehen, ich bin gerade auch nicht in Südafrika, stehe ich trotzdem in der Mission und du stehst in der Mission, du stehst in dem Auftrag, wir alle stehen in dem Auftrag, für den einen anzuhalten, der vor uns ist. Sei das ein Fremder oder ein Mensch, der uns sehr, sehr nahe steht. Wir stehen vor jemandem, der unschätzbaren Wert hat, weil diese Person in Gottes Ebenbild geschaffen ist. Und wenn das der Fall ist, dann sollte das allein uns stoppen lassen. Und das allein sollte uns dazu bringen oder bringt uns hoffentlich und auch mich dazu, diese Fragen ein bisschen anders zu beantworten in dem Moment. Und darauf zu vertrauen, dass wir in diesen Situationen Gott einladen und Gott leben möchte in dieser Situation, in diesen kleinen Momenten, die wir haben. Ja, und ich wünsche euch allen und mir auch in meinem Egoismus, den ich auch genug an den Tag lege, in meinem ganz normalen, stinknormalen Alltag mit Wäschewergen und Arztterminen und Arbeit, dass wir alle uns daran erinnern, hier ist jemand vor mir, der hat Wert, weil er in Gottes Angesicht gemacht wurde. Und damit möchte ich euch heute entlassen, aber auch für uns beten, dass sich das richtig tief in uns verankert, der Wert des anderen, der Wert des einen vor uns und dass wir uns die Zeit nehmen und den Moment nehmen, die Ruhe nehmen, für den einen anzuhalten. Ja, Jesus, da möchte ich dir echt danken, dass du hier bist. Das haben wir vorhin schon gesungen. Und ich möchte dir danken dafür, Herr, dass du jeden einzelnen von uns in deinem Abbild geschaffen hast. Egal, was am Ende unsere politische Ausrichtung ist, sogar unsere Religion, unsere Hautfarbe, unsere Kultur, egal, was wir tun oder nicht tun, Herr Jesus, jeder Mensch ist in deinem Ebenbild geschaffen. Vater, und ich bete heute, dass wir alle Anker in unserem Herzen mitnehmen. Einen Anker dieser Wahrheit. Dass, wenn wir hier aus diesem Gebäude gehen oder auch in diesem Gebäude drin, dass du uns daran erinnerst durch deinen Heiligen Geist. Dass, wenn wir die Entscheidung treffen, wie wir sprechen, wie unser Ton ist, wie unsere Wortwahl ist oder wie viel Zeit wir uns für jemanden nehmen, dass du uns daran erinnerst, ich stehe hier vor dir. Ich stehe hier vor dir in diesem Menschen. Wie reagierst du? Was gibst du? Was ist deine Verantwortung? Was hast du zu geben? Was wird dich das kosten? Was bist du bereit zu geben? Wir haben immer eine Entscheidung. Ich bete, Herr, dass du uns in diesen Momenten daran erinnerst und dass wir uns entscheiden, für den einen anzuhalten. Amen.